Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Ich bin so erschöpft. Ein Satz, den viele von unseren Patientinnen und Patienten sagen. Und oft kommt direkt die Frage hinterher, ist das einfach nur Schlafmangel oder steckt mehr dahinter? Erschöpfung gehört für viele zum Alltag während und nach der Krebserkrankung. Aber diese Müdigkeit fühlt sich oft anders an. Tiefer, hartnäckiger und sie lässt sich nicht einfach wegschlafen. Wir haben ja über dieses Thema hier im Podcast auch schon gesprochen, sogar in 2 Folgen. Und trotzdem merken wir immer wieder, Fatigue ist so präsent im Alltag, auch lange über die Reha hinaus, dass es sich lohnt, noch einmal genauer hinzuschauen. Denn viele Betroffenen stehen irgendwann an dem Punkt, an dem sie sich fragen, warum wird's nicht besser? Und was kann ich eigentlich selbst tun? Genau darüber sprechen wir heute. Und diesmal haben wir uns dafür eine externe Expertin eingeladen, die Betroffene auch über die Reha hinaus begleiten kann, ganz nah am Alltag. Dr. Sabrina Hahn ist promovierte Sportwissenschaftlerin, Schlaf- und Fatigue-Coach und seit vielen Jahren in der Onkologie tätig. Mit ihrem Unternehmen Erfolgreich Schlafen unterstützt sie Menschen dabei, wieder mehr Energie, besseren Schlaf und vor allem mehr Lebensqualität zurückgewinnen. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Cindy, danke für die Einladung.
Ja, du hast dich quasi ja mehr oder weniger selbst vorgestellt bei uns.
Jawohl, ich habe euch auf Instagram gestalkt, würde ich mal sagen. Und dann habe ich gesehen, ihr habt einen hammerstarken Podcast. Und dann dachte ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dem Thema Fatigue einfach nochmal mehr Raum zu schenken, mehr Aufmerksamkeit zu schenken und in meiner Mission einfach mehr Menschen zu erreichen. Darum habe ich dich angeschrieben.
Ja, und ich freue mich total und es hat jetzt auch total spontan geklappt, von daher vielen Dank dafür. Bevor wir aber so richtig ins Thema reingehen, ist ja am Anfang unserer jeden Podcast-Folge eine kleine Challenge für dich. Wir stellen unseren Gästen immer 3 kleine Fragen, um sie besser kennenzulernen. Du bist jetzt auch noch eine externe Expertin und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen zum Reingrooven und zu gucken, wer bist du eigentlich, dir 3 kleine Fragen stellen. Sind auch ganz leicht. Bist du bereit?
Ich bin ein Glück sehr spontan, das war nicht abgesprochen. Let's go. Challenge accepted.
Okay, wir fangen mit was ganz Leichtem an. Was ist deine liebste Eissorte?
Dunkle Schokolade.
Oh, lecker. Hast du das schon mal in Kombination mit Zitrone probiert?
Nein, aber mit Himbeere und Banane.
Also auch mit Zitrone, wirklich absoluter Gamechanger.
Okay, nächste sehr gute Wahl. Steht auf der Liste.
Ja, das Wetter wird jetzt zum Glück wieder schöner. 2. Frage: Worauf könntest du im Alltag nicht verzichten?
Oh, das ist eine schwierige Frage, Cindy, weil ich war schon sehr viel auf der Welt unterwegs und ich habe gesehen, ich brauche wirklich tatsächlich nicht viel. Worauf ich nicht verzichten kann, meine Zahnbürste.
Sehr gut.
Ansonsten, Cindy, ich komme nicht gerne, aber ich komme ohne Dusche aus, ich komme ohne Handy aus, das sogar manchmal richtig gerne. Mhm. Ich komme ohne Auto aus, ich komme ohne Waschmaschine. Wow, nach 7 Wochen Jakobsweg kommt man echt ohne viel aus.
Ja, cool, aber Zahnbürste ist auch schon sinnvoll. Mhm. Ja,
manchmal.
Hast schon geschafft. Eine Frage habe ich noch. Hast du einen Lieblingstag in der Woche?
Oh, ich glaube, es ist der Samstag. Mhm. Weil bei uns der Samstag in der Familie, ich habe 2 Kids zu Hause von 8 und 10 Jahren. Samstag ist der entspannendste Tag, weil wir alle wissen, heute ist Familientag.
Das ist doch schön. Mhm. Guck mal, die Fragen waren doch gar nicht schwer, oder?
Jetzt kann ich mich entspannen, ja.
Jetzt kannst du dich entspannen, weil jetzt geht es tatsächlich um Dinge, in denen du dich einfach auskennst. Ich habe es ja in der Eingangs schon gesagt, wir haben schon 2 Folgen über das Thema Fatigue aufgenommen, damals mit Kerstin Kriesche, unserer Psycho-Onkologin hier in der Hammklinik Bellevue. Und dann könnte man sich erstmal fragen, auch schon wieder eine Folge? Aber wie ich es auch in der Einleitung beschrieben habe, es ist einfach ein Thema, was so präsent ist im Leben der Betroffenen, dass es sich lohnt, immer wieder genau hinzuschauen und verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Und genau das machen wir. Ich habe eben schon von deinem sehr spannenden Hintergrund gesprochen. Du bist promovierte Sportwissenschaftlerin. Nimm uns doch mal mit. Wer bist du und wie bist du eigentlich zu dem gekommen, was du heute machst?
Ja, Cindy, manchmal ist es leichter zu sagen, was man nicht ist, als zu sagen, was man ist, richtig? Mhm. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Sabrina, Dr. Sabrina Hahn ist mein Name. Ich bin Sportwissenschaftlerin, bin Naturliebhaberin über alles. Ich bin super gerne draußen. Ich bin selbstständig, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, Tochter. Und absoluter Schokoholik, das muss ich wohl gestehen. Wie ich in die Onkologie reingerutscht bin, das war am Ende meines Studiums. Also ich habe an der Sporthochschule in Köln studieren dürfen und bin dort über ein Seminar in Methoden reingerutscht, die mal ein bisschen anders sind als die klassische Reha. Und zwar war da ein Projekt, da sind Studenten und der Professor Dr. Schüle und heute Professor Baumann nach Norwegen gefahren, mit Krebspatienten, um Freeluftsleeve zu machen. Also 10 Tage lang frische Luft, fortbewegen, ohne motorische Hilfe. Wir haben Igloos gebaut und drin geschlafen. Wir haben Husky-Rennen gemacht. Wir haben den, es waren nur Damen, Skilanglauf beigebracht, Schneeschuhwandern etc. Und darüber durfte ich berichten. Und weil 3 Tage vorher ein Student abgesprungen ist, durfte ich sogar mitfahren.
Sehr schön.
Das war mein erster Kontakt in der Onkologie. Und das hat mir selber so viel Freude bereitet, mit diesen PatientInnen zu arbeiten, dass ich dachte, ach guck mal, hier kann man ganz viel tun, was meiner Natur auch so, dieses Draußensein und Bewegen und sich selber in Bewegung bringen, was damit zu tun hat. Und dann weiß ich noch, als wenn es gestern wäre, wir haben so eine Eisbar aufgebaut, an der wir abends gesessen haben. Und ich habe mit dem Freak Baumann zusammengesessen und ich habe gesagt, Freak, ich glaube, das ist ein richtig guter Ansatz, die Leute mal rauszuholen von zu Hause, ja, mal Abstand von zu Hause haben und nur Fokus auf so me, myself and I, also nur auf mich. Aber 10 Tage, das ist wirklich nur so ein Tropfen aus dem heißen Stein. Mm. Wir kennen das ja auch viel von der Reha, 3 Wochen, 4 Wochen, die sind wirklich gut. Aber dann komme ich nach Hause und wow, dann ist doch alles wieder wie früher und das ist unheimlich schwer, Dinge zu integrieren. Und dann habe ich gesagt, guck mal, so diese 7 Wochen, 7 oder 40 oder 42 Tage, die sind ja auch so ein bisschen spirituell oder auch religiös. Lass uns doch mal ein längeres Projekt machen. Wie wäre es denn mit dem Jakobsweg? Und dann saß der Freak da und meinte, ja, ja, mach du, Mann. Dann dachte ich, okay, wenn er das sagt, dann mache ich das.
Ja.
Und tatsächlich ein Jahr, anderthalb Jahre später stand ich mit 12 Brustkrebspatientinnen in der Nachsorge auf dem Jakobsweg. Bis Saint-Jean-Pied-de-Port, wo wir gestartet sind, sind sie alle hinter mir hergedackelt, wie kleine Küken der Entenmama hinterherlaufen. Und dann sind wir aus dem Zug ausgestiegen in Südfrankreich und das Blatt hat sich umgedreht. Ich war bis dahin perfekt vorbereitet und danach nicht mehr. Das fiel mir aber erst in diesem Moment tatsächlich auf. Und dann wussten die Frauen aber Bescheid. Okay, hier bringen wir unseren Pilgerausweis her, hier den Stempel, hier die Muschel. Und dann bin ich hinter ihnen hergelaufen und in dem Moment habe ich gedacht, so wow, richtig gut. Und dann sind wir 7 Wochen gelaufen, aber nicht als Gruppe. Und es hat sich nachher verteilt und ich habe sogar empfohlen, alleine zu laufen, weil jeder trägt seinen eigenen Rucksack, auch sinnbildlich, nicht wahr? Und jeder darf seinen eigenen Weg finden. Und ich habe das zwischendurch immer ein bisschen evaluiert, weil es ja meine Diplomarbeit war, nicht wahr, mit Fragebögen. Und am Ende des Jakobsweges haben wir uns alle wieder getroffen in Santiago und am Ende noch am Fin del Mundo, das nochmal so ein bisschen weiter am Ende der Welt, wo die Seefahrer früher dachten, okay, hier hört die Welt auf, ne? Und da haben wir in einem Restaurant gesessen, Cindy, in so einem richtig urig spanischen Restaurant mit so dunklem Holz, ungebügelten Tischdecken, ein bisschen muffiger Geruch und Ich habe gefragt, was ist so deine Take-Home-Message, die du mitnimmst von diesem Weg? Und da kam Christilde auf mich zu. Christilde, eine Frau, die finanziell immer gut dastand, auch auf dem Jakobsweg noch geschminkt die ersten Wochen, kurze graumelierte Haare, eine ganz wunderhübsche Frau. Und die kam zu mir und sagte, Sabrina, ich habe mein Leben lang gedacht, dass es wichtig ist, die neueste Gucci-Handtasche zu haben. Ja, also diesen Schein nach außen. Und ich habe für mich mitgenommen, nur wer Zeit hat, ist reich.
Oh,
Und
da
wenn ich
kriege
das
ich
erzähle,
Gänsehaut.
ich nämlich auch immer noch, Cindy, wirklich. Und ab dem Moment wusste ich, ich bin hier ganz, ganz, ganz richtig. Ja, ich kann so viel geben und zeitgleich kann ich so viel nehmen, so viel mitnehmen, so viel an Weisheit, was andere Menschen erfahren haben mit einer schlimmen Diagnose, wo ich jetzt schon von lernen kann, ohne Diagnose selber zu haben. Und ja, da hat mein Lernen dann auch im Fatigue angefangen. Ein Fragebogen beinhaltete Fatigue. Und ich habe mich fleißig damit auseinandergesetzt, weil es gehört ja zu meiner Arbeit dazu. Und dann habe ich noch den gleichen Jakobsweg nochmal laufen lassen, dann später für eine größere Studie. Das erste war eine Pilotstudie, Frage der Machbarkeit. Und dann haben wir so tolle Ergebnisse bekommen in der ersten Studie, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir machen das jetzt größer, dass wir eine wissenschaftliche Aussagekraft haben. Und da kam wieder Fatigue natürlich. Und dann habe ich mich nochmal intensiv damit beschäftigt. Und aber heute weiß ich, Cindy, durch die ganzen Bücher, Studien, die ich gelesen habe über Fatigue, habe ich Fatigue damals gut verstanden. Aber erst Jahre später, und das waren bestimmt 10 Jahre später, als eine Dame mit echter Fatigue vor mir stand, habe ich gecheckt, ich habe es nicht begriffen, was Fatigue bedeutet. Ich habe es verstanden, aber nicht begriffen. Und dann habe ich gesehen, für Fatigue kann man echt eine Menge machen. Und es gibt so viel Bedarf. Ja, wir wissen in der Nachsorge, auch 10 Jahre nach Abschluss der Therapie, leidet immer noch jeder dritte Mensch unter Fatigue. Und das ist keine Zahl, die wir unter den Teppich kehren können. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, es gibt ganz viel Bedarf, aber es gibt keiner, der es macht. Dann mache ich das jetzt. Und seitdem bin ich selbstständig damit und ja, greife Menschen mit Fatigue einfach kräftig unter die Arme.
Schön, Sabrina. Also erstmal dein Werdegang. Super schön, auch mit diesen Geschichten, wie du dazu gekommen bist. Das ist nicht einfach, du hast dich spezialisiert in der Uni, hast dir halt einen Kurs ausgedacht und dann, naja, komm, jetzt ist es Fatigue geworden, sondern da sind wirklich Geschichten dahinter, da sind Menschen dahinter. Und ich finde es gerade so spannend, du sagst, die Lehrbücher, die beschreiben ein Fatigue-Syndrom. Was ist das? Genau das ist ja auch das, was wir hier im Podcast und auch täglich mit unseren Patienten auch schon erlebt haben. Die Begegnung mit Menschen, die davon betroffen sind, die ist nochmal eine ganz andere. Und was würdest du sagen, außerhalb von den Lehrbüchern, sondern wenn du dich, wie du ja es jetzt seit vielen Jahren tust, ganz intensiv mit den Patientinnen und Patienten auseinandersetzt, wie würden die dieses Gefühl beschreiben und was ist für dich mittlerweile ganz persönlich die Definition von Fatigue?
Fatigue wird von den Betroffenen als das schwerwiegendste Symptom beschrieben. Symptom der Krebstherapie. Es ist nicht Übelkeit, es ist nicht Schmerzen, nein, es ist die Fatigue. Warum ist das so? Weil sich Fatigue wie Wasser in alle Lebensbereiche reindrängt. Es wirkt nicht nur auf körperliche Ebene und ich glaube, Fatigue wird oft auf diese eine Ebene reduziert. Was ich tagtäglich höre, sind dieses Fatigue ist eine bleierne Schwere, eine bleierne Erschöpfung. Nein, es ist keine Müdigkeit. Nein, es ist keine Erschöpfung, die wir kennen nach Sport oder nach einem wirklich anstrengenden Tag. Es ist eine ganz, ganz schwere Erschöpfung. Ja. Arme sind schwer, Beine sind schwer, mir drückt jemand die Augen zu, Cindy, ich kann gar nichts dagegen tun. Bei Fatigue ist ganz viel zu viel. ganz schnell zu viel. Nicht nur was Geräuschepegel angeht, sondern auch was Belastung zu viel ist. Kleinigkeiten können anstrengend sein wie ein Marathon. Das heißt, vielleicht räume ich nur den Geschirrspüler aus, bin danach aber so fix und alle, dass ich mich ausruhen muss. Ja? Also auch mein Erschöpfungserleben hängt nicht gleichermaßen damit zusammen, wie ich mich belaste. Ja, das muss nicht in Einklang sein und das ist schwierig. Ich habe ein sehr hohes Ruhebedürfnis, aber mein Schlaf ist nicht erholsam. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, nicht wahr?
Absolut.
Schmerzen können ebenso zu Fatigue dazugehören und sie massiv verstärken, ja, weil Schmerzen kosten immer unheimlich viel Kraft. Und diese allgemeine reduzierte Leistungsfähigkeit, die steht ganz weit oben. Ja, es ist also kein Müdesein, es ist kein von, ich muss mich mehr erholen, es ist etwas, was kein Schlaf der Welt wiederherstellen kann. Ja, so fühlt sich Fatigue auf der körperlichen Ebene an. Die anderen Ebenen, lass uns die auch gerne noch mit eingehen, um es komplett zu machen, das Kognitive. Ja, also Betroffene sagen, Sabrina, ich lese eine Seite und weiß danach nicht mehr, was da stand. Ich gehe in die Küche, weil ich drei Sachen holen will. Ich komme an und wenn ich Glück habe, weiß ich noch eine Sache. Gesprächen zu folgen, ja, aufmerksam zu folgen, ist unheimlich anstrengend. Vor allem, wenn noch Gespräche im Hintergrund so stattfinden. Ja. Also wenn wir uns jetzt auf einer Party unterhalten würden, würde das für mich unendlich anstrengend sein. Nebel im Kopf zu haben, das sind so die Sachen, die auf der kognitiven Ebene passieren. Und dann haben wir noch die emotionale Ebene. Ja, und das lässt sich eigentlich schon ganz viel ableiten. Ja. Ganz viel Angst steht im Vordergrund. Cindy, bleibt das jetzt für immer so? Wird das schlimmer? Geht das wieder weg? Und was, wenn nicht? Auch Hoffnungslosigkeit. Ja, wenn ich das jetzt schon 5, 6, 7 oder länger Jahre mit mir rumschleppe, ich kann ja gar nichts tun, ich bin dem ausgeliefert, ich bin so unzuverlässig, Cindy, weil ich ständig Termine absagen muss und Verabredungen, auch wenn es schön ist. Frustration, nichts klappt mehr wie früher. Ja. Und warum ist das nicht so? Das ist unendlich frustrierend. Und auch Trauer kommt hoch, weil ich mich von ganz viel verabschieden muss. Nicht nur von Dingen, die ich früher gerne gemacht habe, sondern auch von Menschen, mit denen ich mich früher gerne getroffen habe. Und da sind wir im letzten Bereich, im sozialen Bereich. Und der wird leider sehr oft unterschätzt. Der spielt aber eine massive Rolle. Und zwar, wenn sich Freunde von mir verabschieden, Cindy, und das kenne ich schon in der Krebstherapie, aber wenn sich jetzt nochmal Freunde von mir verabschieden, dann reduziert sich mein soziales Umfeld enorm. Ich werde oft nicht verstanden, weil wir, Cindy, die keine Fatigue haben, können das nicht nachempfinden. Ja, wir können nachempfinden, wie es ist, Kopfschmerzen zu haben, Rückenschmerzen zu haben. Und wenn jemand mit einem Gipsbein ankommt oder selbst mit einer Depression, haben wir eine Idee, wie das sein könnte. Bei einer Fatigue leider nicht. Und dann höre ich ständig Sprüche wie, ja, mach doch mal mehr Sport. Ne? Wenn ich da den ganzen Tag so faul auf dem Sofa liegen würde, würde es mir auch nicht anders gehen. Schlaf dich doch mal aus oder trink dir mal einen richtig starken Kaffee. Und das sind Sachen, die mich zutiefst treffen, ja, als Fatigue-Betroffener. Weil wenn die Sache so einfach wäre, würde keiner da sitzen in der Situation. Wie mache ich das auf der Arbeit, Cindy? Gehe ich offen mit der Thematik um? Habe aber dann das Risiko, dass ich vielleicht meinen Job verliere, dass ich vielleicht nicht mehr die coolen Projekte wie vorher bekomme, sondern nur noch so, keine Ahnung, 0815 Aufgaben. Oder Alternative, ich verstecke es. Was mich aber so viel Energie kostet, dass ich eigentlich nach der Arbeit mich nur noch erholen kann und nur noch für die Arbeit morgens aufstehe. Und ja, das weiß ich von den Krebsbetroffenen, dafür ist das Leben zu kurz, um nur für die Arbeit zu sein. Und das ist ganz, ganz schwierig. Auch die finanziellen Nöte, die auftreten allein durch eine Krebserkrankung, aber dann verstärkt massiv noch wie so eine unter die Lupe gehalten werden, wenn ich dann noch Fatigue habe und vielleicht nur noch halb oder gar nicht mehr arbeiten gehen kann, weil es einfach nicht geht. Das ist wirklich ja, sehr massiv einschneidend.
Mein erstes Gefühl, wenn ich dir so zuhöre und natürlich auch in dieser Onkologie-Bubble schon sehr lange Zeit arbeite, ist so ein bisschen Wut. Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo es schon so ein schlimmes Symptom ist, wo es die Menschen so, schon so einschränkt in ihrer Lebensqualität, dass dann eben noch von außen, vom sozialen Umfeld so viele Steine in den Weg gelegt werden, ob es jetzt vom persönlichen Umfeld ist, vom Arbeitsumfeld etc. Da denkt man doch erstmal, das kann doch nicht wahr sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Jeder, der mit Fatigue noch nicht in Berührung gekommen ist, kann das erstmal nicht nachvollziehen. Wir in der Onkologie sprechen natürlich darüber. Wir wissen, es gibt es. Es beeinträchtigt die Patienten enorm. Wenn man davon noch nie gehört hat vielleicht, dann ist das erstmal ganz, ganz schwer greifbar. Du hast jetzt aber während deiner Ausführungen schon oft gesagt, dieses ja, und man kann nichts machen, man kann nichts machen. Kann man wirklich nichts machen? Beziehen wir das erstmal auf den aktuellen Stand der Medizin. Gibt es eine wirksame Behandlung oder sogar Medikamente gegen Fatigue?
Nein. Es gibt keine Tablette gegen Fatigue, Cindy. Und das ist schade. Aber was es schon viel früher nicht gibt, Cindy, und da seid ihr in eurer Klinik anscheinend sehr gut aufgestellt, ist die Aufklärung über Fatigue. Es gibt zwei ganz tolle Studien, die man zusammenbringen kann, die ein krasses Bild abgeben. 80% des medizinischen Personals sagt, ich habe über Fatigue aufgeklärt. 80% der Betroffenen sagen, ich habe noch nie etwas über Fatigue gehört. Ja, ich weiß nicht, wie da die Beratungsgespräche ablaufen. Wahrscheinlich wird, ja, haben Sie Übelkeit, haben Sie Kopfschmerzen, haben Sie Fatigue? Und der sagt, oh Gott, ja, Übelkeit, ja, oh Gott, Haarausfall, ja, Schmerzen, ja, Fatigue. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das will ich nicht auch noch haben. Auf keinen Fall. Ja, ohne dass ich eine Idee davon selber habe, was ist Fatigue? Und das würde ich mir viel mehr wünschen, während der Akuttherapie, aber zumindest in der Reha, dass das ein Thema ist, was nicht Fatigue, ja, heißt, sondern, oh Gott, bist du auch immer so erschöpft, ja, kommst du einfach nicht mehr raus da, ja, dass das so beschrieben wird. Und deswegen ist es mir so wichtig, hier auch die Worte zu weiterzugeben, die die Betroffenen verwenden, damit du dich als Hörer jetzt vielleicht denkst so, ah ja, krass. Das bin ja vielleicht ich. Oder du sagst, oh nee, das bin ich nicht. Ein Glück, aber ich höre weiter zu, weil meine Freundin aus der Reha-Klinik, die kommt mir so vor. Und so kommen Leute auf mich zu, Cindy, die sagen, oh Sabrina, jetzt hat das ganze Ding einen Namen. Seit Jahren suche ich und mache ich, aber solange du nicht weißt, was es ist, kannst du nicht gezielt damit wirksam werden. So, was kannst du konkret dagegen tun, Cindy? Das war deine Frage, richtig?
Mhm. Aber ich finde das gut, weil ich habe mir tatsächlich auch überlegt, dass wir diese Folge gar nicht Fatigue schon wieder nennen, sondern Erschöpfung. Ich hoffe natürlich auch immer, dass wir mit diesem Podcast nicht nur diejenigen erreichen, die schon in der Reha sind oder schon durch sind, sondern wirklich die, die noch an ganz anderen Punkten ihrer Krebsbewältigung stehen und dann eben auch schon über diese Begriffe überhaupt stolpern. Erschöpfung, Fatigue etc. Von daher hast du das echt gut zusammengefasst und ich hoffe, dass wir gemeinsam genau diese Menschen dann auch erreichen können, damit die für sich selbst definieren können. Ist das was, was mich betrifft? Und wenn ja, wie kann ich eben vorgehen? Und dann haben wir den Bogen zurückgeschlagen.
Wollen wir vorher vielleicht noch einen anderen Bogen machen und überlegen, was ist Depression, was ist Fatigue? Weil beides wird oft verwechselt oder auch falsch diagnostiziert und falsch behandelt. Also mir sind auch schon Menschen über den Weg gelaufen, die sagen, Sabrina, ich werde seit Jahren mit Antidepressiva behandelt, aber es bringt nichts. Oh. Ja, wenn es keine Depression ist und beides ist sich halt sehr ähnlich. Deswegen lasst uns hier gerne nochmal drauf eingehen. Also während wir gesagt haben, eine Fatigue ist eine körperliche Schwere, ist eine Depression eher eine emotionale Leere. Ja, damit kann man das gut unterscheiden. Man kann auch mal unterscheiden, habe ich Lust, Dinge zu unternehmen? Fatigue-Betroffene haben sehr viel Lust, Dinge zu unternehmen. Ja, die wollen, jetzt bin ich krankgeschrieben. Ja, ich komme aus der Reha, keine Ahnung. Ich will jetzt den Trommelkurs machen und den Sprachkurs und den Keller und endlich kann ich meinen Garten. Aber mein Körper macht nicht mit. Und wenn ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass es mir danach vielleicht schlechter geht, weil ich kann auch einen sogenannten Crash erleben, wenn ich mich überfordere, dass gar nichts mehr geht, habe ich irgendwann auch keine Lust mehr darüber. Aber es liegt nicht am prinzipiellen Antrieb oder Lust, Dinge zu machen. Bei einer Depression kann das durchaus anders aussehen. Da ist oft gar nicht die Lust da, Dinge zu unternehmen. Bei einer starken Aktivierung kann es bei einem, hatten wir gerade gesagt, bei einer Fatigue zu einem Crash kommen. Bei einer Depression kann es durchaus sich gut anfühlen, sich sehr stark zu belasten, ja. Weil bei einer Depression wirkt das sehr, sehr gut. Schlafentzug kann auch hier bei einer Depression Wunder wirken, ja, kennen wir. Bei einer Fatigue würde ich nie auf die Idee kommen, ja, da den Schlaf, der schon unerholsam ist, noch mehr zu reduzieren. Der Energieverlauf am Tage, bei Fatigue ist am Ende des Tages immer der Akku leer. Bei einer Depression kann es aufgrund der Aktivierung anders aussehen. Ja, da kann abends dann eine Hochphase sein und die sind so fit und munter und können dann wiederum nicht schlafen. Und auch als letztes ist null Wissenschaft, Cindy, aber eine ganz wichtige Frage, fühlst du dich depressiv? Und diese Frage können Menschen mit und ohne Depressionsvorerfahrung gut für sich beantworten, weil wir eine Idee haben, was ist eine Depression. Und auch Menschen, die schon mal eine Depression haben, die können es ganz klar auseinanderhalten, was liegt wo vor. Deswegen ist diese Frage, sich selber zu stellen oder auch anderen zu stellen, durchaus sinnvoll. Und das ist so wichtig, weil der Therapieansatz für Depression und Fatigue eine andere ist. Und deswegen ist es wichtig, hier zu differenzieren, was liegt gerade vor. Beides kann auch Hand in Hand gehen. Dann ist es wichtig zu wissen, was steht gerade im Vordergrund.
Das ist gut, um das einfach selbst nochmal für sich vielleicht auszuschließen. Es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen Krebsbetroffenen, der durch die Erkrankung vielleicht sogar in eine Depression rutscht und dann sagt, okay, ich dachte jetzt, es wäre Fatigue, sondern dass man wirklich ganz klar abspaltet, was ist jetzt hier eigentlich was und welches Krankheitsbild muss ich am Ende vielleicht behandeln lassen. Es ist ja so, dass du Schlaf- und Fatigue-Coachings anbietest. Das ist jetzt dein Unternehmen, damit hast du dich selbstständig gemacht. Das heißt ja für mich erstmal, es kann etwas getan werden. Was konkret getan wird, da haben wir ja in der Vorbereitung 5 Säulen sozusagen definiert, die wir auch gleich nach und nach durchgehen. Jetzt wäre es aber für mich erstmal interessant, beziehungsweise auch für unsere Patienten, die vielleicht aus der Reha kommen, wieder mitten im Alltag sind, mit der Arbeit konfrontiert werden, mit dem Familienalltag, vielleicht mit der Pflege von Angehörigen und jetzt sagen, boah, das wird mir alles zu viel, ich habe die Kraft gar nicht dafür, ich bin viel zu erschöpft. Die sagen, ich brauche Hilfe. Die versuchen jetzt, dieses Coaching bei dir zu bekommen. Aber was genau beinhaltet dieses Coaching bei dir? Wie läuft das ab und findet das irgendwo vor Ort statt oder ist das digital?
Okay, also es ist ein Online-Coaching, Cindy, weil nichts anderes macht für mich für Fatigue Sinn. Weil wenn eh schon alles so anstrengend für dich ist, dann noch irgendwo hinzufahren, nicht wahr? Das soll ja nicht passieren. Deswegen arbeite ich rein digital. Du kannst von überall aus der Welt teilnehmen, solange du Deutsch sprichst. Okay, weil das ist ein Coaching auf Deutsch. Es ist ein 12-wöchiges Coaching. Das heißt, ich betreue dich auch sehr, sehr lange. Und es ist ein Gruppencoaching. Das heißt, ich bringe dich mit Menschen zusammen, vor denen du dich nicht rechtfertigen musst, dich nicht erklären musst, sondern die genau wissen, wie es dir geht, weil es ihnen selber so geht. Und das fehlt im Alltag. Und meine ganze Expertise und Erfahrung, Cindy, das ist ja, was man sich nicht alles aneignet im Laufe der Jahre. Ich bin jetzt, boah, lass mich überlegen, es ist 26, fast 20 Jahre in der Onkologie. Durfte ich tatsächlich nach ein paar Fatigue-Coachings hinten anstellen und durfte sagen, okay, das meiste, was das Coaching ausmacht, ist, dass ich dich wirklich mit den anderen Menschen zusammenbringe. Mhm. Und deswegen mache ich kein 1:1 Fatigue-Coaching mehr, weil es für mich keinen Sinn ergibt. Und dann gehen wir jede Woche verschiedene Themen durch. Ich schalte kleine Videos frei, ja, wirklich häppchenweise, dass du nicht überfordert bist, die du unter der Woche in deinem eigenen Tempo durchschauen kannst. Kurze, leicht verständliche Videos, also wirklich fatiguegerecht aufgearbeitet. Du hast ein Workbook, weil die Frage ist immer, in den Videos erfährst du Wissen über Fatigue und du brauchst ganz viel Wissen über Fatigue, damit du dich verstehst. Aber die große Frage ist immer, was machst du jetzt mit dem Wissen? Wie passt das in meinen oder deinen Alltag rein? Weil unsere Alltage können komplett verschieden sein. Ja, ich bin zu Hause, habe 2 Kinder, einen Hund, eine Katze und noch einen Pony und aber keinen Mann und habe finanzielle Ängste und Nöte. und jemand anders ist zu Hause mit erwachsenen Kindern, die sich für mich auch noch informieren, die mich zum Arzt begleiten, mein Mann geht arbeiten und finanziell läuft das hier zu Hause alles. Das ist was komplett anderes. Und deswegen macht es keinen Sinn, einen Plan zu erstellen, sondern wirklich immer zu überlegen, okay, so ist Fatigue, das brauche ich, wie kann ich das in meinen Alltag wirklich integrieren, umsetzen? Und natürlich sind da Ähnlichkeiten, wenn wir über das erste größte Thema sprechen, Energiemanagement. Ja, wie viel Energie habe ich dann wirklich tatsächlich? Und das ist meistens nicht der schönste Schritt im Fatigue-Coaching, sondern tatsächlich ein sehr harter Schritt, weil ich meistens sehen muss, dass ich weniger Energie habe, als ich mir eingestehen möchte. Und wenn ich dann ständig über meine Grenzen gehe oder gehen muss, dann habe ich keine Chance, da wieder rauszukommen. Ja? Und deswegen schaust du dir unter der Woche in Ruhe die Videos an, machst dir deine eigenen Gedanken und dann kommen wir einmal in der Woche in einen großen Videocall zusammen, wo wir immer eine gute Zeit haben. Wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir haben ganz viel Austausch und wir stellen ganz viele Fragen. Ganz, ganz viele Fragen. Und ich bin immer da, immer erreichbar, nicht nur in der Stunde, sondern wir haben auch zusammen eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns unter der Woche austauschen, wo immer Fragen gestellt werden können. Ich bin mehrmals am Tag da drin, wo ich immer mal ein bisschen Impulse mache und auch so ein bisschen Cheerleading im Hintergrund. Ja, so, hey Cindy, wie weit bist du mit deinen Hausaufgaben? Weil Sonntagabend sich die Videos anzugucken für Montagmorgen, wenn da das Fatigue-Coaching ist, das ist sehr spät.
Und das ist auch anstrengend wieder, weil da ist ja wieder der Druck und der Stress da.
Genau. Genau. Und dann sind wir beim Thema Energiemanagement. Wer bin ich? Wie viel Energie habe ich? Was kostet mir enorm viel Energie? Und was gibt mir vielleicht Energie wieder? Wir unterteilen die Fatigue ja in drei Schweregrade. Die erste, da kannst du noch durch Pause einiges kompensieren. Bei 2 und Stufe 3 ist sag ich mal, dein körperlicher Akku schwer wieder aufzufüllen. Aber du hast noch einen kognitiven Akku und einen emotionalen Akku. Und die kannst du wohl sehr gut auffüllen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich nach der Gartenarbeit völlig platt bin, brauche ich eine körperliche Pause, aber kann vielleicht eine Meditation machen, wo ich mich gut konzentrieren kann, wo ich vielleicht an meinen Kraftort kehre, wo ich vielleicht meine Lieblingsmenschen imaginär treffe, wo vielleicht Erinnerungen von früher hochkommen, die meinen emotionalen Akku wieder auffüllen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Energiemanagement heißt auch, wenn ich Krafträuber identifiziere, die nicht dastehen zu lassen, sondern mich zu fragen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Kann ich die irgendwie eliminieren? Kann ich sie weitergeben an andere, ne, wenn es Aufgaben sind? Aber wenn es zum Beispiel Menschen sind, die vielleicht auch nachts neben mir im Bett schlafen, dann wird das vielleicht schwierig. Dann stellt sich die große Frage, wie kann ich lernen, damit anders umzugehen? Allem in allem solltest du danach einen guten Übersicht haben über deinen Energiestatus. Der zweite große Schritt ist das sogenannte Pacing. Pacing könnte man übersetzen als Energiesparen. Ja, wo kann ich im Alltag überall Energie sparen, damit ich am Ende des Tages ein bisschen Energie übrig habe? Diese Energie solltest du nicht in den zusätzlichen Haushalt stecken, sondern du solltest sie entweder in schöne Dinge investieren, ja, endlich mal wieder sich mit Freunden treffen oder einen Spieleabend mit den Kindern machen, was auch immer, oder investieren, und das sage ich ganz bewusst, investieren in körperliche Aktivität. Und jetzt denken vielleicht alle, ja, jetzt kommt wieder, ich muss Sport machen, nicht wahr? Ja, du solltest dich bewegen. Und zwar ganz gezielt. Wovon ich abrate, Cindy, ist, einen aktiven Alltag zu haben. Alle onkologischen Leute, Patienten oder ehemalige Patienten, gerne einen aktiven Alltag, solange sie keine Fatigue haben. Wenn du aber Fatigue hast und du verstreuselst deine Energie wie mit so einem Salzstreuer über den Tag, hier ein bisschen spazieren, da ein bisschen Treppe, da ein bisschen Haushalt, ein bisschen Garten, ein bisschen Fahrradfahren, dann hast du keinen großen Trainingseffekt dadurch, oder? Aber wenn ich das einspare, weil ich dann abends oder wann auch immer, auf jeden Fall tagsüber, ein bisschen Energie übrig habe, um gezielt jetzt 20 Minuten zu trainieren mit einem Puls, der mir gut tut, mit einer, weiß ich, 30-30-Methode, die mir unheimlich gut tut, ja, oder anderen Methoden wie Borg-Skala etc., dann wird daraus Schritt für Schritt, und zwar wirklich in Minischritten, mehr Energie, mehr Kraft. Und so kann ich mich langsam wieder aus meiner Fatigue rausholen. Ob es ganz weggeht, Cindy, das ist ein Blick in die Hexenkugel, das will ich nicht wagen. Aber es wird dir deutlich besser gehen. Nicht mit viel, 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 sondern mit das, was in deinen Rahmen passt, was heute reinpasst und was dich nicht überfordert, sondern immer an deiner Grenze ist zu dem, was gerade noch gut tut. Und die dann langsam in Mini-Tippelschritten nach oben schieben. So funktioniert Training mit Fatigue.
Ich fühle mich gerade selbst, als würde ich gerade gecoacht werden von dir. Gut, es ist, also ich denke, alle Hörerinnen und Hörer, die bekommen dadurch schon mal einen Geschmack, wie du mit deinen Kunden, das sind ja dann deine Kunden, Patienten, letztendlich sprichst. Und das ist wahnsinnig mitnehmend, motivierend und man muss auch viel selbst reflektieren. Fühlt man sich auch oft mal erwischt.
Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Mich rief eine Frau an, ich nenne sie jetzt mal Anna. Und Anna meinte, Sabrina, ich war beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ja, du bist immer so erschöpft, dann mach doch einfach mal mehr Sport, dass es dir besser geht. So, was assoziieren die Deutschen mit Sport?
Weißt du, spazieren gehen, joggen gehen, Fahrrad fahren.
Eben nicht, Cindy, das ist eine Katastrophe. Eine große Umfrage hat gezeigt, Fußball-Weltmeisterschaft ist die erste Assoziation. Fußball-Weltmeisterschaft. Was verbindest du mit Fußball-Weltmeisterschaft? Höher, schneller, weiter, der Beste sein, oder?
Eigentlich hätte ich das jetzt mit Bier und Public Viewing verbunden.
Ja, Gott, wird immer schlimmer. Lassen wir das. Auf jeden Fall, Anna hat sich gesagt, okay, ich muss Sport machen. Sport ist für mich joggen gehen. Also hat sie angefangen, einmal die Woche joggen zu gehen. Und es wurde nicht besser, Cindy. Anna war immer noch erschöpft. Also Annas logische Konsequenz, und das ist überhaupt nicht scherzhaft gemeint, sondern wirklich, das ist Realität, hat gedacht, ich strenge mich nicht genug an. Also logische Konsequenz, Anna geht zweimal die Woche joggen. Paradoxerweise in Annas Kopf ist sie noch erschöpfter geworden. Also muss ich mich noch mehr anstrengen. Sie ist dreimal die Woche joggen gegangen und ist an der Ampel an der Straße zusammengebrochen. Ja. Und das ist das deutlichste Zeichen dafür. Viel hilft nicht viel. Übrigens bei keinem. Ja, bei keinem. Mhm. Aber bei Fatigue am allerwenigsten. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, hier dieses Dogma von den Schultern zu nehmen, von den Betroffenen und zu sagen, hey, nein, du musst nicht viel leisten. Du musst dich nicht über deine Grenze bringen. Du sollst sogar darunter bleiben. Ganz knapp, aber immer darunter bleiben. Und dann hast du eine Chance, gut zu trainieren, gezielt zu trainieren und dich da rauszuholen.
Du hast jetzt eben schon von den zwei Säulen von dem Energiemanagement gesprochen und auch von der Säule der Bewegung. Wir hatten im Vorgang auf diesen Podcast quasi dann auch schon andere Sachen definiert. Wir haben über Pausen gesprochen, das hast du eben auch schon mal angerissen, über den Schlaf. Also wir haben ja jetzt schon oft gesagt von wegen, naja, dann schlaf das doch einfach weg. Das habe ich ja sogar im Eingang gesagt, naja, schlaf's doch einfach weg. Wissen aber auch schon durch die Folgen vorher und auch durch unsere heutige Folge, man kann Fatigue nicht wegschlafen. Und das Letzte, was oft unterschätzt wird, ist das Thema Mindset. Diese drei Säulen, die würde ich gerne einmal noch besprechen, weil die ja auch großer Bestandteil deines Coachings sind. Könntest du zu diesen Punkten nochmal was sagen?
Ja. Fangen wir mit der größten Pause an, dem Schlafen.
Sehr gut.
Ich arbeite hier im Avocado-Prinzip. Also als erstes gehen wir an den Kern, weil ohne den Kern würde es die Avocado nicht geben. Hat dein Körper alles, was der braucht, um einen guten Schlaf zu produzieren? Ja, habe ich alle Nährstoffe? Liegt da eine psychische Erkrankung vor? Es gibt keine psychische Erkrankung ohne Schlafstörungen, die das vielleicht auch noch massiv triggert. Habe ich eine Schlafapnoe, die auch fatigähnliche Symptome kreieren kann? Das ist ganz wichtig abzuchecken. Als zweites gehen wir ins Avocado-Fleisch. Das erkläre ich gleich. Aber was die meisten machen, wenn sie Schlafprobleme haben, sie kratzen an der Avocado-Schale. Hast du schon mal so ein schönes Avocado-Püree gemacht und hattest auf einmal ein Stück Schale im Mund?
Ja.
Schmeckt das gut?
Nein.
So, also lernen wir schon, die Avocado ist eine Schale, ist es anscheinend nicht. Aber was stellt die Avocado-Schale dar? Sämtliche Schlafhygieneregeln. Ja? Kleiner Test für dich, Cindy. Du bist jetzt der Schlaf. Und ich sage dir jetzt, du musst dich vorher entspannen, sonst kannst du ja nicht funktionieren. Du darfst kein Alkohol trinken, sonst auch nicht. Du brauchst das perfekte Kopfkissen und Zudecke, ansonsten kannst du ja auch nicht gut funktionieren. Ich muss vorher noch eine halbe Stunde Yoga machen, sonst gebe ich dir gar keine Chance. Ich darf nicht zu schwer essen, nicht zu spät essen. Sport machen, ja, auf jeden Fall muss ich, aber nicht 3 Stunden vorher. Es muss absolut dunkel sein, sonst kannst du nicht funktionieren. Und, lieber Schlaf, du brauchst 17,5837 Grad Celsius, damit du funktionieren kannst.
Okay, dann lasse ich's.
Warum? Was macht das mit dir, Schlaf?
Habe ich gar keine Lust. Da muss ich mich ja komplett vorbereiten und gucken, ist heute der richtige Vollmond? Stehen die Sterne richtig, um zu sagen, okay, ich komme?
Ja, ganz genau, Cindy. So funktioniert Schlaf nicht. Es ist so ein Stress und so ein Druck und auch eine Erwartungshaltung, die ich auf dich ausübe. Und wer schlafen will, der wird wach bleiben. Ja? Schlaf kann man nicht erzwingen. Deswegen ist das anscheinend der falsche Vorgang. Aber das machen die meisten aus bestem Gewissen, um ihren Schlaf zu verbessern. Was viel wichtiger ist, ist, dass du in dich reinschaust, was blockiert denn eigentlich meinen Schlaf? Und das ist in 90% der Fälle, Sabrina, ich stehe so unter Spannung, ja, ich mache mir so eine Gedanken, ich bin emotional und auch körperlich auf so einem so hohen, vielleicht stressigen Niveau, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich wache nachts auf, gucke auf die Uhr, da kommen die Gedanken. Ich lege mich abends ins Bett und statt einzuschlafen wie alle im ganzen Haus, liege ich wach. Und dann denke ich nach und dann gucke ich auf die Uhr. Oh Gott, eine halbe Stunde liege ich schon wach, eine Stunde liege ich schon wach, anderthalb Stunden liege ich schon wach. Oh Gott, wie soll der Tag nur morgen werden oder whatever. Oder, was viele Fatigue-Betroffene berichten, Cindy, ist, Sabrina, eigentlich schlafe ich total gut. Ich schlafe gut ein, schlafe vielleicht auch gut durch, aber morgens bin ich wie vom LKW überfahren. Mhm. Ja. Und auch hier darf man gucken, dass man abends sich selber und sein Nervensystem nach unten reguliert, dass man schaut, dass man dem Chance gibt, dem Körper die Chance gibt, in die Entspannung zu kommen. Und das zweitgrößte Rädchen, das würde ich sagen, regelmäßig schlafen gehen. Und zwar nicht Montag bis Freitag, sondern Montag bis Sonntag. Ja, zur selben Zeit ins Bett, zur selben Zeit wieder raus. Tagsüber nur das schlafen, was nötig ist, ja, damit ich mir den Nachtschlaf nicht tagsüber schon hole. Und als drittes oder viertes größtes Rädchen würde ich sagen, schau mal an, wann du wie viel Licht konsumierst. Bist du vormittags mal draußen eine halbe Stunde und tankst Tageslicht oder haust du dir abends dann nochmal im Badezimmer die helle LED-Blaulichtdusche um die Ohren quasi? Das würde ich als letztes Rädchen nehmen.
Okay. Und wenn wir über den Tag versuchen sollen, nur das Nötigste an Schlaf zu konsumieren, was mache ich dann als Fatigue-Patient, wenn ich diese Müdigkeit, diese Erschöpfung habe? Dann mache ich wahrscheinlich Pausen. Aber wie gestalte ich die, wenn ich nicht schlafen darf?
Genau. Also erstmal einem erwachsenen, gesunden Menschen wird eine Pause alle 90 Minuten empfohlen. Alle 90 Minuten. Das ist schon regelmäßig, Cindy, ne? Als Fatigue-Betroffener würde ich dir empfehlen, maximal, also spätestens alle 60 Minuten eine Pause zu machen. Wenn, je nach Fatigue-Schweregrad, nicht häufiger. Eine Pause dürfen wir nicht immer gleich im Kopf haben, ich muss mich jetzt eine halbe Stunde hinlegen und schlafen, sondern eine Pause kann auch einfach mal aussehen, ich drehe mich vom Bildschirm weg und starre 2 Minuten mal aus dem Fenster. Ja, damit ich nicht immer denselben Abstand mit den Augen auf dem Bildschirm habe, sondern meine Augen auch mal was anderes sehen. Wenn ich länger Zeit habe, vielleicht 5 Minuten, kann ich auch mal einen Bodyscan machen. Ja, lehn mich zurück, Augen zu und einmal in mich reinhorchen. Vielleicht, ich sage mal Fahrstuhl fahren, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel. Einmal abchecken, was ist da eigentlich gerade los in mir? Nicht bewerten, sondern einfach sich danach fragen, was braucht es jetzt gerade? Ah, okay. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt hier schon 3 Stunden hintereinander Meetings gehabt. Ich weiß schon nicht mehr, wo mein Kopf steht. Mein Kopf braucht gerade eine Pause. So, dann kannst du vielleicht eine Runde spazieren gehen. Ja, dann kannst du dich körperlich betätigen. Oder du kannst deinem Kopf enorme Ruhe geben durch eine schöne Musik, die du dir zum Beispiel auf die Ohren legst. Ja, ich habe gerade die Erfahrung gemacht die letzten Jahre. Ich biete im Fatigue-Coaching ganz viele verschiedene Meditationsarten an. Also eine Fantasiereise, eine Körperreise, Atmung, kannst ja alles bedienen. Und aber auch Delta-Waves, ja, so Frequenzsteuerung vom Gehirn. Und ich merke, dass das enormen Anklang findet. Ja. Ansonsten kannst du mal das Schwierigste ever probieren. Nichts machen.
Ich wusste, dass das kommt. Und es ist
Aber das
tatsächlich
ist
so schwierig.
das Schwierigste, ja? Gedanken ziehen lassen, einfach nur sein. Und das ist das Schwierigste, weil wir alle leisten müssen. Wenn wir nichts machen, sind wir nichts wert. Und da sind wir eigentlich beim letzten Punkt, den du schon angesprochen hast, das Mindset. Ja, wenn ich immer so ein kleines Männchen auf meiner Schulter sitzen habe, was sagt, oh Sabrina, du musst alles alleine machen, alles muss perfekt sein, du darfst nicht um Hilfe fragen, ja, wenn du heute nicht alles schaffst, dann, oh Gott, was bist du sonst für eine faule Socke? Das treibt mich jedes Mal über meine Grenzen. Und vielleicht kennst du diese Pyramide, wo ganz oben steht Identität. Die Identität basiert auf meinen Werten und meinen Glaubenssätzen. Das wiederum macht meine, ja, das, was ich tue, so Fähigkeiten, Fertigkeiten, mein Handeln aus und zum Schluss auch mein Umfeld aus. Wenn ich also immer nur daran arbeite, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verändern, wird sich ein bisschen was verändern, aber nicht grundlegend. Das heißt, es ist zwingend notwendig, eine Etage höher zu gehen, an meinen Werten und meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, damit sich der Rest wie so ein Rattenschwanz hintendran mit verändern kann. Und deswegen ist es wichtig, reinzugucken, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, Cindy? Hat dir das irgendjemand mal beigebracht, dass du das weißt?
Zum Teil schon, mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass es natürlich auch viel eben mit Erziehung zu tun hat, welche Glaubenssätze man eben hat. Naja, viele wachsen mit dem Glaubenssatz auf, ich muss halt funktionieren. Es wird schon. Wenn man da nicht auf sich hört, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so ein Teufelskreis, der da entsteht.
Genau, und deswegen darfst du für dich selber lernen, dass du Pausen machen darfst. Nicht musst, sondern darfst. Warum? Weil es dir gut tut. Warum? Weil wenn es dir nicht gut geht, kannst du nicht geben.
Richtig.
Ja?
Und wenn du das erst auf deine Pyramide überträgst, die du gerade eben bildlich gemacht hast, ist es ja auch so, wenn du quasi dir nicht selbst geholfen hast, kannst du ja gar nicht diesen Anspruch erfüllen, deinem Umfeld, deinen Liebsten, deinen Kindern, deinen Partner oder deinen Eltern auch gerecht zu werden und vielleicht die Rolle einzunehmen, die sie von dir erwarten.
Ganz genau, ganz genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch das zu hinterfragen. Und nur wenn ich meine eigenen Bedürfnisse kenne, kann ich sie nach außen kommunizieren. Ah, Sabrina, aber wie mache ich das
Ja,
denn?
das wäre die nächste Frage gewesen. Wie mache ich es denn? Ohne jemanden auf den Schlips zu treten, ohne diejenigen, die mir vielleicht auch diese Glaubenssätze vorgelebt haben, irgendwie auf den Fuß zu treten und zu sagen, ja, nee, jetzt will ich aber gar nicht funktionieren. Das wirkt ja erstmal so sehr abblockend.
Ganz genau, indem du immer bei dir bleibst mit deinem Gespräch. Ja, indem du sofort du sagst, Sabrina, du hast die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt. Okay, ich bin schuld, ja, du hast mich angegriffen. Jetzt habe ich nur noch 2 Chancen. Entweder ich gehe in die Defensive oder ich greife zurück an, ja, in die
Genau.
Offensive. Aber wenn du sagst, ey, oh, weißt du, wenn ich morgens in die Küche komme, du weißt, ich bin absoluter Morgenmuffel. Ich brauche morgens meine Ruhe und meine Ordnung in der Küche. Und wir hatten ja zusammen den Plan erstellt und da steht drauf, dass du abends für die Küche verantwortlich bist, sodass ich da morgens gut drin arbeiten kann. Wie können wir das gemeinsam schaffen, dass, ne, dass das einfach so ist, dass wir beide unsere Bedürfnisse haben? Ja? Du wolltest das nicht morgens machen, sondern abends und ich brauche das morgens. Ja? Wie schaffen wir das gemeinsam? Also dich auch verletzbar machen, indem du deine Bedürfnisse nach außen kommunizierst. Weil es ist ein absoluter Wunschdenke und das wird auch immer ein Wunschdenken, dass unser Partner, unsere Partnerin uns unsere Wünsche von den Augen ablesen kann.
Halleluja, das
Ja,
stimmt.
So funktioniert eine gesunde Beziehung nicht. Sie funktioniert nur, wenn du selber weißt, was du brauchst und das deinem Partner, Partnerin sagst, dass sie darauf adäquat eingehen kann. Und dann kann dein Partner reagieren und sagen, oh Schatz, du hast komplett recht, weißt du, mein Tag ist so durchgetaktet und ich habe so viel um die Ohren. Wenn ich nach Hause komme, ich habe das einfach nicht mehr auf dem Schirm. Mir würde es helfen, wenn du mich abends dran erinnerst. Und ich dachte immer die ganze Zeit, oh Gott, wenn ich dem das jetzt schon wieder sage, ist der total genervt von mir. Genau. Nein, das würde ihm helfen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, so offen darüber zu sprechen. Ja. Mhm. Das ist ein Thema. Und das ist aber ganz, ganz wichtig.
Sehr gut. Jetzt haben wir ja einen riesig großen Überblick darüber bekommen, was du eigentlich so machst, wie du auch Menschen ja über die Krebsdiagnose und Krebstherapie hinaus helfen kannst, behilflich sein kannst. Was würdest du denn sagen, für wen oder ab welcher Stufe, du hast ja eben auch schon von Stadien gesprochen, für wen ist denn so ein professionelles 12-Wochen-Coaching geeignet? Und natürlich müssen wir auch die Frage stellen, wer übernimmt denn da die Kosten?
Okay. Für wen es geeignet ist, für allen, die in der Reha-Nachsorge sind, ja, also in der Akuttherapie bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Mhm. In der Reha-Nachsorge ohne schwere psychische Erstörungen dabei. Und die ihren Alltag zumindest noch halb gewuppt bekommen. Ja? Mhm. Für Menschen, die aufgrund der Fatigue, wobei ich das beim Krebs jetzt selten erlebt habe, aber die nur noch im Bett liegen, bin ich auch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Dafür habe ich zu wenig Ansetzungspunkte im Alltag. Aber ansonsten, egal Männlein, Weiblein, egal welche Krebsart vorliegt, könnt ihr euch alle an mich wenden. Da es keinen ICD-10-Schlüssel gibt, Cindy, noch nicht. Ich hoffe ja auf neue Leitlinien und neue Vorsätze, übernimmt es keine Krankenkasse. Ja? Das heißt, es ist eine Privatleistung. Was ich gerade mache und wenn das hier irgendwelche Patienten, Organisationen oder Stiftungen hören, was ich gerade sehr viel mache, ich gehe mit Vereinen oder anderen Organisationen zusammen, die sich das sponsern lassen. Entweder über ein Pharmaunternehmen, über andere Sachen oder aber auch über einen Projektantrag über Krankenkassen, dass wir das darüber finanzieren lassen können und die Teilnehmer dann kostenlos teilnehmen können. Okay. Ist aber gerade noch im Aufmarsch. Ansonsten ist es eine Privatleistung.
Aber, umso wichtiger, dass wir drüber sprechen.
Umso wichtiger, ganz ja. Genau. Du kaufst nicht die Katze in den Sack, wenn du dich bei mir meldest, sondern ich mache mit jeder vorher ein 1:1 Gespräch. 20 Minuten lang nehme ich mir die Zeit, um wirklich abzuklären, kann ich dir wirklich helfen? Siehst du einen Sinn darin, dass ich dir helfe? Und wenn wir beide das mit Ja beantworten können, dann biete ich dir einen Platz im Fatigue-Coaching an. Also es ist nicht so, dass du auf meine Homepage gehst und das in den Einkaufswagen legst und drin bist. Nein, so funktioniert das nicht.
Aber genau diese Homepage können wir auf jeden Fall in unsere Shownotes packen, damit jeder, der jetzt sich angesprochen gefühlt hat und sagt, hey Mensch, ich habe mich jetzt in diesem Podcast schon so motiviert gefühlt von ihr, dass man dann sagt, hey, ich möchte davon mehr erfahren oder möchte gucken, ist das für mich geeignet? Hinterlegen wir alle deine Kontaktdaten. Und jetzt würde ich dich gerne zum Schluss noch fragen, vielleicht mit kurzen Worten, wenn jemand gerade mitten in der Fatigue steckt von unseren Hörerinnen und Hörern und denkt, oh, ich schaffe das jetzt gerade alles nicht. Was würdest du dieser Person gerne mitgeben?
Die Person soll sich vorstellen, sie sei ihre sei eigene beste Freundin oder Freund. Was würdest du dieser Person raten? Aus tiefstem Herzen, mit dem Verständnis, du weißt, was ist Fatigue. Das würde ich ihr raten. Hör auf dich, hör auf dein Bauchgefühl, sei liebevoll mit dir. Ja, und melde dich gern bei mir.
Jetzt habe ich zum Schluss noch mal eine Gänsehaut bekommen. Oh, Sabrina, so schön. Also ich glaube, wir haben jetzt auch noch mal eine ganze Fülle mehr an Informationen und auch Perspektiven bekommen zu dem Thema Fatigue. Natürlich ist auch hier noch mal die Empfehlung, wenn ihr mehr zum Thema wissen möchtet, natürlich entweder auf Sabrinas Homepage, aber ihr könnt euch auch unsere vorherigen Podcasts zum Thema Fatigue anhören. Wir haben ein Thema über das Thema Schlaf, eine Folge aufgenommen. Also haben da wirklich schon viel auch gemacht zum Thema, weil es eben so wichtig ist. Aber ich glaube, mit diesem schönen Satz, den du eben gesagt hast, sei deine beste Freundin, sind wir auch am Ende der Folge angekommen und haben das wirklich schön ruhig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich konnte auf jeden Fall wieder total viele neue Impulse sammeln. Danke dafür und danke auch für die Zeit und diese Spontanität. Und danke vor allen Dingen, dass du dich gemeldet hast, auch alle anderen draußen, die sagen, hey, ich hätte auch mal ein tolles Thema für den Hammerstark-Podcast. Meldet euch gerne, dann geht's euch vielleicht genauso wie Sabrina und mir und ganz kurz danach sitzen wir schon hinterm Mikrofon zusammen und ich dachte wirklich, wir haben uns am Telefon gehört und es war so ein Match made in heaven, fand ich. Wir haben direkt gemerkt, okay, wir verstehen uns und wir sind da irgendwie auf einer Wellenlänge und merken, uns liegt das Thema einfach am Herzen. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Sabrina.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal, Cindy.
Gerne. Und auch euch da draußen natürlich wieder vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr mögt, schaut gerne auch bei Instagram vorbei, @hammerstark.podcast. Dort teilen wir ja immer ganz viele ergänzende Informationen und Inhalte zu den Folgen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, tschüssi und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.